eines Würdenträgers, jemandes, der bekannt war, der Macht hatte, der berühmt war. Zum Beispiel Adventus Divi, Ankunft des Göttlichen, in Klammern Herrschers. Damit meinte man den Kaiser in Rom. Der römische Kaiser ließ sich ja im ganzen Weltreich als Gott verehren. Man musste ihm opfern und die römischen Bürger und alle Menschen im römischen Reich mussten bekennen, Kyrios Caesar, Herr ist der Kaiser. Und diesem Kyrios Caesar stellten die Christen entgegen, Kyrios Christos, Jesus ist der Herr. Und dieser Titel Kyrios, der beschreibt eine Machtfülle, der beschreibt eine Heiligkeit. Er beschreibt letztendlich die kommende Weltherrschaft Jesu Christi. Das Wort Advent übernahmen die Christen dann auch für die Wiederkunft Jesu Christi. Eigentlich Adventus Domini, Wiederkunft des Herrn. Adventus Domini. Heute bezeichnet Advent einmal die Jahreszeit vor Weihnachten, wo die Christenheit sich auf die Geburt Jesu vorbereitet oder sich darüber freut oder diese Geburt feiert. Die Christen gedenken bei der Geburt, das wurde heute auch schon gesagt, an die Menschwerdung Gottes. Gott wurde Mensch. Das ist, eigentlich können wir das nicht verstehen. Gott wurde Mensch. Das ist etwas, was unserem Verstand nicht ganz eingehen kann. Leider ist von diesem ursprünglichen Inhalt kaum noch etwas zu finden. Kommerz, Weihnachtskrach, viele bunte Lichter verdecken und verdrängen diesen eigentlichen Anlass des Weihnachtsfestes. Für den Herrn Jesus Christus, ist weder auf dem Weihnachtsmarkt, noch unter dem Tannenbaum, noch sonst irgendwo in der Weihnachtsstube ein kleines Plätzchen geblieben. Es ist also eigentlich fast wieder so wie damals in Bethlehem, in der Herberge, wo in der Herberge kein Platz für ihn war, sondern er musste in den Stall. Er musste dahin, wo die Tiere gehen, wo die Tiere schlafen. Und dann die zweite Bedeutung dieses Wortes Advent, klang heute auch schon an, ist nicht dieser Rückblick auf Weihnachten, dass da ein Kind geboren wird, sondern der Herr Jesus hatte gesagt, ich werde wiederkommen. Und dann nicht wieder in Armut, nicht wieder so dürftig, so erbärmlich, sondern wie der Blitz ausfährt vom Osten und leuchtet bis zum Westen, so wird die Ankunft des Menschen sein, des Menschensohnes sein. Also die ganze Welt wird es sehen. So gibt es also eine Doppelbedeutung dieses Wortes Advent. Einmal für die Vergangenheit, wenn wir zurücksehen, wenn wir nach Bethlehem sehen, das ist auch richtig und gut. Das ist eine historische Tatsache. Jesus Christus ist dort wirklich geboren, aber in ganz ärmlichen Verhältnissen. Und dann zweitens, wenn wir nach vorn schauen, in die Zukunft, Jesu erneute Ankunft auf der Erde in Macht und Herrlichkeit. Wenn wir zurückschauen, 2000 Jahre, dann haben wir viele biblische Berichte, die uns von der Geburt des Herrn Jesus erzählen. Da finden wir allerdings nichts von dieser anheimelnden, schönen Gemütlichkeit, die heute so Raum greift. Da ist nichts von einem Heiligenschein, jedenfalls nicht im Stall und auch nicht um das Jesuskind herum. Die Hirten auf dem Feld, die haben allerdings etwas davon erlebt. Die waren in der Nacht und machten ihren Job, machten ihre Arbeit, sie hüteten die Herde und plötzlich sind sie eingetaucht in eine ganz andere Wirklichkeit. Plötzlich steht da ein Engel Gottes vor ihnen, der sie anspricht. Der sagt, heute ist euer Retter geboren. Auch das wurde heute schon mal gesagt. Der Retter ist geboren. Nicht irgendjemand, nicht nur ein kleiner König, sondern der Retter der Welt ist geboren in Bethlehem. Aber die Hirten, die hatten auch keine Weihnachtsstimmung, sondern die kriegten Angst. Die mussten getröstet werden. Die sind vor dieser außerirdischen Erscheinung vor Angst fast vergangen. Denken wir mal daran, wie es selbst Johannes ging, der dem Herrn Jesus während seiner Erdenzeit ganz nahe war. Als der Engeln begegnet, erkennt er nicht, dass das nicht der Herr ist, sondern er bricht auch vor diesen Engeln zweimal auf die Knie. Also wir können die Hirten verstehen, wenn uns ein Engel begegnen würde, wir würden alle nicht stehen bleiben können. Wir würden weiche Knie kriegen und würden auf die Erde sacken. Genauso ging es auch den Hirten. Als sie dann allerdings in den Stall kamen und von dem aufregenden Erlebnis berichteten, die dort Anwesenden hatten das ja nicht mitgekriegt. Die sahen nur die Tiere im Stall, die sahen die kalte Futterkrippe, wo da so ein bisschen Stroh und ein paar Stoffstücke, Windeln reingelegt waren und was so als Notbettchen für den Herrn diente. Diese kalte, hoffentlich nicht mehr noch feuchte Futterkrippe, aus Stein vielleicht. Und hier ist Gott Mensch geworden, als Mensch geboren worden. Er war ärmer als wir alle hier. Ich glaube, in unserer Mitte ist niemand, der ärmer ist, als der Herr Jesus war. Er ist nicht nur Mensch geworden, sondern selbst unter den Menschen einer der Ärmsten. Er hatte kein Bettchen. Seine Futterkrippe war vielleicht aus Stein. Ich glaube nicht, dass sie aus Holz war. Holz wäre ja noch schön warm gewesen. Wir machen Krippen aus Holz. Aber in so einen Felsen gehauen, dieser Stall wahrscheinlich, war das so eine Felsenhöhle. Da war die Krippe auch aus Stein, wo die Tiere sonst fraßen. Keine Heizung. Vielleicht hatte man ein kleines Feuerchen gemacht, um sich etwas notdürftig zu erwärmen. Denn dass es kalt war, das steht von den Hirten. Die hatten sich auf dem Feld ein Feuer gemacht. Und in dem Stall wird es nicht viel wärmer gewesen sein als draußen. Erst einige Zeit später kamen ja dann die Weisen, übrigens keine Könige. Von der Geschichte der heiligen drei Könige ist alles richtig. Nur, dass es nicht Heilige waren, dass es nicht drei waren und dass es Könige waren. Alles andere stimmt. Da bleibt natürlich nichts übrig. Es waren Weisen aus dem Morgenland. Von drei steht nichts. Und die hatten seinen Königsstern gesehen. Das wurde auch schon, hatte Nettie auch schon erwähnt. Und jetzt kommen sie, um den König anzubeten. Sie kommen, um ihn zu ehren, um ihm Geschenke zu bringen, um ihm zu huldigen. Und das bekam Herodes mit. Und plante sofort, diesen von Gott gesandten Retter noch als Baby umzubringen. Das war der erste Mordanschlag auf den Herrn Jesus. Aber der Vater im Himmel bewahrte das Jesuskind vor seinem mächtigen Feind, vor diesem grausamen, machtbesessenen Herodes. Und wir kennen ja auch den Bericht, wo der Herr Jesus als 12-Jähriger zum ersten Mal mitdurfte in den Tempel. Dort fiel er den Lehrern dann durch sein außerordentliches Wissen auf. Er hatte ein Bibelwissen, ein Wissen um die Heiligen Schriften, das war frappant. Als er dann etwa 30 Jahre alt war, fing er an, den Menschen von seinem Vater im Himmel zu erzählen, dass der die Menschen liebt, dass die Menschen einen Vater im Himmel haben. Der Herr Jesus heilte viele Kranke, er machte viele andere gute Dinge, heilte Nöte und tat viele außergewöhnliche Dinge. Er befahl dem Sturm, Er vermehrte mehrfach wenige Brote und speiste damit tausende Menschen. Und das alles sollte den Menschen eins zeigen: Gott hat euch lieb. Der Vater im Himmel hat euch lieb. Und er will mit euch Gemeinschaft haben. Er sucht euch. Und obwohl die Menschen damals all dieses Gute gesehen hatten, all diese Wunder erlebt hatten, wollten die allermeisten Menschen mit ihm nichts zu tun haben. Sie merkten irgendwie, dass dieser Jesus ganz anders ist als sie, dass er nicht zu ihnen und sie nicht zu ihm passen würden. Schließlich haben sie ihn letztendlich an das Kreuz genagelt. Sie haben ihn gefoltert, grausam gefoltert, unmenschlich behandelt, seinen Körper schon vorher zerstört bei dem Auspeitschen. Und dann haben sie ihn an das Kreuz genagelt. Das kann man sich gar nicht vorstellen, was das bedeutet. Und er ließ sich das alles gefallen. Er ließ das alles über sich ergehen. Er ist am Kreuz dann tatsächlich gestorben. Und die Bibel erklärt uns, dass er für unsere Schuld, für meine Schuld, für deine Schuld dort gestorben ist. Aber der Tod konnte ihn nicht festhalten. Nach 3 Tagen geschah das Unglaubliche. Er hat den Tod besiegt. Endgültig besiegt. Er hat das Grab gesprengt. Er ist auferstanden und ist dann nach einigen Tagen zurück zu seinem Vater in den Himmel gegangen, von wo er ja gekommen war. Und er hatte seinen Jüngern vorher schon erklärt: Ich werde wiederkommen. Ich gehe zum Vater, aber ich werde wiederkommen. Ich werde zurückkommen auf die Erde. Nicht mehr so als armes, kleines Kind, nicht mehr so hilflos, so auf fremde Hilfe angewiesen, sondern in großer Macht und Herrlichkeit, als wunderbarer, herrlicher, starker König. Und alle Menschen weltweit würden das dann auch mitkriegen. Da ist dann kein Winkel auf dieser Erde, an dem das vorbeigegangen wäre. Und jetzt müssen wir aber nochmal darüber nachdenken. Es gibt hier 2 Begriffe, die hier von Bedeutung sind. Einmal ist es der Begriff Ankunft und dann der Begriff Erscheinung. Beide Begriffe stehen über 15 Mal in diesem Zusammenhang in der Bibel. Zum Beispiel im 2. Petrusbrief, da heißt es: Denn, schreibt Petrus, wir haben euch die Macht und Ankunft unseres Herrn Jesus Christus nicht kundgetan, indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern als solche, die Augenzeuge seiner herrlichen Größe geworden sind. Was hatte Petrus denn gesehen? Denken wir nur mal daran, wie er auf dem Wasser ging und wie er dann auf die Wellen schaute und dann anfing zu sinken. Und dann in seiner Not schreit: Herr Jesus, halt mich fest, hilf mir. Und der Herr Jesus streckt seine Hand aus und rettet ihn. Oder die ganzen Wunder, wo Petrus dabei war. Oder die Brotvermehrungen, wo sie dann nur 2 so eine kleinen Fladenbrote da hatten. Und da werden dann Tausende mit gespeist. Oder die Verklärung Jesu, wo für einen kurzen Augenblick dieses Niedrigkeitsgewand, dieser Vorhang, der die Herrlichkeit Jesu verborgen hat, wo der mal ganz kurz zur Seite genommen wurde. Oder in Jakobus steht: Habt auch ihr Geduld und befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe. Ja, das ist nun schon ein paar tausend Jahre her, als das geschrieben wurde. Aber wir dürfen nicht unser kurzes Leben als Maßstab für Gottes Heilsgeschichte und die Weltgeschichte nehmen. Unser Leben ist wie ein Hauch. Wie eine Blume, schreibt es die Bibel, die morgens blüht und abends schon verwelkt ist. Wir empfinden, ach Herr, komm doch bald. Es ist doch schon so lange angekündigt. Warum kommst du denn noch nicht? Aber es bleibt dabei. Die Ankunft des Herrn ist nahe. Und dann Bibelstellen, ich lese jetzt hier nicht alle vor, ich habe hier noch verschiedene andere. Also es gibt ganz viele Stichworte, wo das Wort Ankunft immer wieder gesagt wird, von Paulus und auch von Jakobus, Johannes. Und dann das zweite Wort, die Erscheinung seiner Herrlichkeit. Da schreibt Paulus an Titus, wir erwarten die Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus. Also nicht mehr des kleinen Babys, nicht alle Jahre wieder kommt das Christuskind. Das Christuskind ist nur ein einziges Mal gekommen. Und jetzt warten wir nicht mehr auf das Christuskind, sondern auf den Herrn der Herrlichkeit. Wir wollen noch mal ein paar andere Gedanken uns gönnen. Advent, Ankunft. Es geht um ein Warten, dass jemand kommt, eine ganz bestimmte, bekannte, uns wichtige Person. Sie ist jetzt noch nicht in meinem Blickfeld, sie ist jetzt noch nicht in meinem Umfeld, aber ich weiß, in kurzer Zeit, vielleicht in 5 Minuten, stehe ich ihr schon gegenüber. Ist sie hier? Trinken wir zusammen Kaffee oder machen wir das, arbeiten wir oder was auch immer? Bei so einer Situation, wo man auf jemand wartet, kommt es ganz entscheidend darauf an, wie wir zu dieser Person stehen, was für ein Verhältnis wir zu dieser Person haben. Ist uns diese Person gleichgültig, dann wird das Erwartungsfieber nicht sonderlich hochgehen. Haben wir so eventuell sogar Vorbehalte gegen diese Person oder sogar Ablehnung, dann werden wir uns vor diesem Moment fürchten oder es gar nicht gut finden, dass derjenige kommt. Wenn wir aber diese Person lieben, dann freuen wir uns. Dann ist das, also wir merken, je nachdem, wie ich zu diesem stehe, der da kommt, ist die vorherige Wartezeit völlig geprägt, völlig unterschiedlich. Freuen wir uns auf diese Person, lieben wir sie, erwarten wir sie sehnsüchtig, dann ist dieses Warten vielleicht so wie auf dem Bahnhof, dass ja, man wartet, gleich kommt. Ich weiß noch, wenn mein Großvater von Westdeutschland kam, als vor der Wende war das noch, er brachte dann ja auch immer schöne Geschenke mit und wir konnten ja wir auf die Geschenke, das war ja also, man guckte ja nur schon immer. Und ich weiß noch von meinem Bruder, die eine Tochter, die sagte dann so einen niedlichen Satz, da kam dann also der Großvater mit der Tante an, der Zug kam endlich und sie stiegen aus und dann haben sie nicht gleich irgendwelche Tüten rausgeholt und dann sagte sie dann zu ihrer Schwester, glaube ich, er hat nichts mitgebracht. Also man wartet auch immer darauf, dass jemand etwas mitbringt. Und auch der wiederkommende Christus, der bringt ja etwas mit. Das ist ja ein Ereignis, der wird alles verändern. Ja, oder wenn derjenige dann, wenn er mit dem Auto kommt, dann rennen wir immer zum Fenster und gucken schon, na, es steht noch kein Auto da, Parkplatz ist immer noch leer. Oder wer im Neubau wohnt, der wartet nur sehnsüchtig auf das Klingeln. Wann klingelt es denn nun endlich? Also da ist dann schon Spannung da. Und wir wissen, er wird bald kommen. Das ist genau unsere Situation. Wir wissen, er wird bald kommen. Ja, er hat doch gesagt, um 3 wollte er hier sein. Jetzt ist es 3:05, also er wird gleich kommen. Aber wir wissen nicht genau, wann er kommt. Das ist eben dieses Doppelte. Auf der einen Seite sagt ja die Schrift, wir sollen nicht die Zeit berechnen. Das ist unbiblisch. Wir sollen bereit sein. Wir wissen, er kommt bald. Und ich musste so daran denken, wenn ein junger Mann auf dem Bahnhof steht und seine Freundin erwartet. Die haben sich schon 3 Monate nicht gesehen. Und jetzt kommt sie endlich zurück. Und das Herz bubbert schon. Und der Puls ist hoch. Und jetzt rollt der Zug ein und jetzt bricht Jubel aus und Freude. Vielleicht auch ein bisschen Verlegenheit nach dieser langen Zeit. Und dann Umarmung und herzliches Drücken, endlich wieder zusammen. Oder Advent kann auch sein, ein Beispiel, was wirklich auch geschehen ist, von einem Gefangenen, der entlassen wurde und der nicht wusste, ob er bei seinen Eltern willkommen ist. Ob er sich in sein Dorf nach Hause trauen kann überhaupt. Und der fuhr jetzt im Zug und hatte den Eltern gesagt, wenn ich willkommen bin, dann hängt weiße Streifen in den Apfelbaum vor unserem Haus. Und der Zug fährt ja daran vorbei und wenn ich diese weißen Streifen sehe, dann steige ich bei der nächsten Station aus. Und wenn nicht, dann fahre ich weiter. Dann suche ich irgendwie mir einen Platz auf dieser Welt. Ich weiß noch nicht wo. Verlorenheit dann. Einsamkeit. Und dann saß ihm jemand gegenüber und jetzt kam die Stelle, wo er an dem Apfelbaum vorbeifuhr und gleich hätte sehen sollen, ob da nun weiße Streifen im Baum hängen oder nicht, ob er willkommen ist oder nicht. Und dann sagte er zu seinem Gegenüber, du guck du raus, ich traue mich gar nicht hinzugucken. Der hat nicht geglaubt, dass da weiße Streifen drin hängen. Und dann sagte der Mann, oh du, da hängen lauter weiße Laken an diesem Baum dran, du bist hochwillkommen. Also das ist Advent. Sich freuen, wenn jemand wiederkommt. Der Herr Jesus hat sich ja uns vorgestellt. Die Frage stellt ja, wie stehen wir zu ihm? Das ist immer noch die Frage, die wir bewegen. Warten wir auf ihn oder fürchten wir ihn? Und Advent heißt, Christen warten auf den Herrn Jesus. Auf wen warten wir da eigentlich? Der Herr Jesus sagt zum Beispiel, ich bin das Brot des Lebens. Gute Nahrung statt Hunger. Ein voller Kühlschrank statt Not. Das meine ich jetzt im übertragenen Sinn auch. Wirkliches Leben. Er sagt, ich bin das Licht der Welt. Licht statt Dunkelheit. Wir brauchen nicht im Dunkeln tappen. Wir brauchen nicht Orakeln und zu Wahrsagern gehen, sondern wir haben das Licht der Welt. Wir haben den, der uns zeigt, wo es lang geht. Und wenn man wo rein will, dann braucht man immer irgendwo eine Tür. Und der Herr Jesus ist für uns die Tür in das Leben, die Tür in das Himmelreich, eine offene Tür, die uns empfängt. Wo wir ankommen, wo wir Ankommende sind, wir gehen auf die Tür zu und dann erleben wir, sie ist für uns geöffnet. Wenn wir anklopfen, dann tut er uns auf. Er sagt auch, dass er der gute Hirte ist. Er versorgt uns, er schützt uns, er bewahrt uns, er sorgt für unser Leben und sorgt dafür, dass es uns gut geht. Er sagt auch, ich bin die Auferstehung und das Leben. Leben statt Tod. Nicht die Würmer haben das letzte Wort über uns, sondern wir werden, wenn unser Körper stirbt, gehen wir zu unserem Herrn. Und ein sehr schönes Wort, er sagt, ich bin der Weg, oder ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wahrheit anstatt Lüge. Weg statt Irre geleitet werden, statt Ausweglosigkeit. Und Leben statt Mangel, statt Tod. Und der Herr Jesus ist auch der Weinstock. Er sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Wenn ihr mit mir in Verbindung seid, wie die Rebe am Weinstock, dann werdet ihr die Kraft bekommen, diesen Lebenssaft, der im Weinstock fließt und die Trauben dann hervorkommen lässt. Jesus Christus ist also, wenn wir das jetzt einmal zusammennehmen, eine einladende, freundliche, unendlich liebevolle, fürsorgende Person, aber voller Kraft und voller Energie. Einer Person, der wir uns voll anvertrauen können. In diesem Zusammenhang will ich noch einmal dieses Wort lesen aus dem Jesaja. Ich glaube, das wurde auch schon gesagt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft, und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich es zu festigen und zu stützen, durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Also hier haben wir diese Kombination. Auf der einen Seite Bethlehem, das Kind. Auf der anderen Seite dieser Herrscher, der wiederkommt, dieser König. Und wie der Herr Jesus ist, dass er so für uns besorgt ist, das sagt er auch in dem Wort: Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Ja, wir haben von diesen beiden Phasen des Advent gesprochen. Dass die Zeit des Wartens, bevor er gekommen ist, das ist unsere Gegenwart, unser Heute. Und diese Zeit währt bis zu dem Punkt, wo er kommt. So lange wartet die Menschheit. Ob wir dann noch leben, ob unsere Kinder dann noch leben, das wissen wir nicht. Aber so lange geht diese erste Phase. Und dann kommt der Augenblick, wo er tatsächlich erscheint. Dieses Heute in der Gegenwart, da sind wir gefragt, kommet her zu mir. Das ist eine Aufforderung. Der Herr Jesus sagt uns in der Zeit heute, wo er noch nicht da ist, kommet her zu mir. Das ist eine Einladung. Ich kann kommen. Ich darf kommen. Ich bin willkommen. Du darfst kommen. Du bist geliebt. Du bist willkommen bei ihm. Er erwartet dich. Wenn man das weiß, dann ist man zum Handeln aufgefordert. Wenn ich krank bin und habe die Medizin im Schrank stehen, dann nützt sie mir nichts. Sie nützt mir nur, wenn ich aufstehe und sie nehme und die Pille schlucke oder was auch immer. Und dann kann sie wirken. Und so muss ich aufstehen. Diese Einladung steht. Die Medizin steht im Schrank. Aber du musst aufstehen und musst hingehen und die Türklinke runterdrücken. Er sagt, ich bin die Tür auftun und hingehen. Das ist deine Aktivität, das musst du tun. Wir müssen reagieren auf dieses Wort, kommt her zu mir. Entweder ich gehe zu dem, der mich gerufen hat, oder ich bleibe da, wo ich bin, oder gehe in die andere Richtung, so wie Jona. Jona wurde ja gerufen und ging dann genau in die entgegengesetzte Richtung. Nachdem der Herr Jesus einmal eine ziemlich anstrengende und schwere Rede gehalten hatte, da wandten sich die meisten seiner sogenannten Jünger von ihm ab. Und dann stellt der Herr Jesus den 12 diese Frage: Wollt ihr etwa auch gehen? Petrus hatte erkannt, wer da vor ihm steht, nämlich Gottes Sohn. Und er sagte dann zu ihm: Zu wem sollten wir denn gehen? Wo sollen wir denn hingehen, Herr? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Der gleiche Sachverhalt aus einer anderen Bibelstelle haben wir hier in Offenbarung 3. Da heißt es, der Herr Jesus sagt: Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und das Abendbrot mit ihm essen und er mit mir. Dieses Bild hier ist von William Hulman Hunt, einem Engländer, der 1827 bis 1910 gelebt hat. Und er nannte dieses Bild das Licht der Welt. Das Bild ist sehr dunkel gehalten. Licht kommt eigentlich nur von der Laterne her, alles andere ist finster. Man sieht eine Tür, das soll eine Tür sein, die zugerankt ist mit lauter Gestrüpp schon. Und man sieht, derjenige, der da steht, das soll der Herr Jesus sein, der klopft mit der rechten Hand an die Tür. Die Tür hat von außen keine Türklinke, sondern nur von innen. Und der Herr steht jetzt an dieser Tür und klopft und wartet. Er hat das Licht in der Hand, er erhält die Dunkelheit und klopft und steht und wartet. Er wartet in Geduld und in Liebe. Kommet her zu mir alle. Das ist dieser Ruf. Und das Interessante bei diesem Blick, das hat dieser Mr. Hunt sich so ausgedacht, der Herr guckt nicht auf die Tür. Er klopft ja an die Tür, aber er guckt nicht zur Tür, sondern er guckt den Betrachter an. Und damit will der Maler etwas sagen. Dies ist deine Herzenstür. Du bist gemeint. Jeder, der dieses Bild anschaut, den schaut dieser Blick an. Und er steht an deiner Tür und klopft an und fragt dich, ob du öffnen möchtest. Gehen wir hin zu ihm, beziehungsweise öffnen wir ihm die Tür in unser ganz persönliches Leben, dann nimmt er unsere Einladung gern an. An unserer Reaktion auf seine Bitte oder auf sein Angebot im Heute, in dieser Zeit, bevor er da ist, entscheidet sich unsere Stellung zu ihm in der Zukunft, dann, wenn er als Herrscher, als König wiederkommt. Sind wir auf ihn eingegangen? Haben wir ihm unser ganzes Leben gegeben? Haben wir ihn in unser Leben eingelassen? Dann erwarten wir unseren Retter, unseren besten Freund. Die Bibel nimmt das schöne Bild von einer bevorstehenden Hochzeitsfeier. Braut und Bräutigam in Glück, Liebe, Harmonie und ewiger Treue miteinander vereint. Aber es gibt auch die andere Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit, dass wir auf seine Frage keine Antwort geben oder sie gar ausschlagen. Dass wir weggegangen sind in die andere Richtung. Dann haben wir uns selbst, wie es viele Menschen leider tun, gegen ihn entschieden. Und hier dürfen wir uns nicht täuschen lassen. Keine Reaktion, keine Antwort ist trotzdem eine Antwort. Keine Antwort ist ein Nein, ist Ablehnung. Und dann erwarten wir bei seinem Kommen nicht unseren Freund, sondern unseren Richter. Auch das ist eine ganz klar biblisch bezeugte Wahrheit. Er ist nicht so das liebe Gummiheilandchen, mit dem wir machen können, was wir wollen. Er ist der Herr aller Herren. Er ist der König aller Könige. Und dann müssen wir an ganz andere Vergleiche denken, wenn wir an seine Wiederkunft denken. Vielleicht so, wenn ich vor einer für mich lebensentscheidenden Prüfung bin und ich habe mich nicht vorbereitet. Ich habe keinen Dunst vom Thema. Und ich weiß, 100% fällst du durch. Und dann ist alles vorbei. Und dann geht die Tür auf und ich muss rein. Oder wir besuchen ja in Rostock immer wieder auch die Strafgefangenen in Waldeck. Wenn man so vor einem Gerichtsprozess steht und weiß, ich bin's gewesen. Man leugnet es, aber man weiß, ich bin's gewesen. Und die Beweise sind erdrückend. Und sie werden mich verurteilen. Und dann klopft der Hammer, schuldig. So ist es dann, so müssen wir ihn dann erwarten, wenn wir uns von ihm abgewendet haben. Die Bibel spricht ganz klar davon, dass der wiederkommende Herr auch der Richter der Welt sein wird. In Apostelgeschichte heißt es zum Beispiel: Und er hat uns befohlen, dem Volk zu predigen, ernstlich zu bezeugen, dass dieser der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Ernster kann man das eigentlich gar nicht mehr sagen. Oder im Römerbrief steht: Denn wir alle, Keiner wird dem entrinnen. Wir alle werden vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Oder Johannes schreibt, das ganze Gericht hat er dem Sohn, hat der Vater dem Sohn übergeben. Jesus Christus wird das Urteil sprechen. Der, der jetzt noch ruft, der jetzt an deiner Herzenstür steht und geduldig klopft, der wartet, der Zeit hat, der wird dann dein Richter sein. Und weil beim Thema Advent die heutige Zeit so wichtig ist, dass jetzt, bevor er wiedergekommen ist, die Zeit vor seinem Kommen, darum ist es so wichtig, dass wir diese Zeit wahrnehmen und bewusst uns entscheiden, dass wir diese Begegnung suchen, dass wir ihn suchen, dass wir Menschen darauf aufmerksam machen, wir, die wir schon bei ihm sind, dass wir Menschen aufmerksam machen, du, auch du wirst einmal vor diesem Richter stehen. Ihr habt ja eine evangelistische Veranstaltung hier. Da ist es wichtig, nicht nur ein schönes Programm zu haben, nicht nur gute Kultur, sondern vor allen Dingen diese Botschaft, der Richter wird einmal kommen, der ist jetzt noch dein Heiland, dass die Menschen das begreifen. Im 2. Korintherbrief heißt es, so sind wir nun Gesandte für Christus und bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. Und genau das ist der Auftrag der Gemeinde. Die Gemeinde ist nicht irgendein Verein zur Pflege religiösen Lebens. Da geht es nicht darum, dass wir den Sonntagvormittag rumkriegen, weil wir sonst nicht wüssten, was wir machen sollen. Sondern es geht darum, der Welt das zu sagen. Die Welt braucht Versöhnung mit Gott. Und gerade deswegen wurde ja Christus als Mensch geboren. Deswegen musste er am Kreuz sterben für die Sünde und für die Schuld der ganzen Welt. Und dadurch hat er die Voraussetzung geschaffen, dass jeder Mensch, jeder, ohne Ausnahme, es gibt keinen Menschen, dem das nicht gegolten hätte, jedem, der einwilligt, diese Versöhnung, diese vollständige Versöhnung mit Gott zu bekommen. Im Wege steht nicht unsere Schuld. Manche wollen das vielleicht geltend machen. Na, ich bin's zu schlimm. Das gilt vielleicht für euch. Aber wenn ihr wüsstet, was ich gemacht habe, dann würdet ihr mir das nicht sagen. Genau dieser Satz ist falsch. Nicht deine Schuld trennt dich von Gott, sondern deine falsche Entscheidung. Auf den Ruf Jesu, kommet her zu mir. Jeder, der will, darf kommen. Ein schönes Beispiel in der Bibel, und ich komme damit dann auch bald zum Schluss, ist, wie Zachäus dem Herrn Jesus begegnete. Zachäus, dieser reiche Gauner, wir kennen die Geschichte, der auf dem Baum saß, weil ihn keiner nach vorne ließ und er wollte den Herrn Jesus doch gerne sehen. Und jetzt kommt das Erstaunliche, der Herr bleibt unter diesem Baum stehen und er ruft ihn dann mit Namen und er sagt, Zachäus, ich muss heute in dein Haus kommen. Genau das ist Advent. Wenn Jesus in dein Haus kommt, wenn Jesus in dein Herz kommt. Und Zachäus musste sich entscheiden. Er hätte auch kneifen können. Aber der war wie ein Blitz vom Baum runter und hat sich gefreut. Und das ist auch ein Grund zur Freude, wenn der Herr dich ruft. Und darum sage ich so oft, Advent heißt, der Herr will kommen. Er ist gekommen in Bethlehem, er wird einmal kommen, aber er will auch zwischendurch noch in dein Herz kommen. Also gibt es eigentlich 3 Advents, nicht nur 2. Er will in dein Herz kommen, in dein Haus kommen, in deine Wohnung kommen. Und der Zachäus hat ja dann nach dem Gespräch mit dem Herrn Jesus gründlich aufgeräumt, mit seiner ganzen Schuld. Er hat sein ganzes Leben verändert. Diese Begegnung mit Jesus hat aus ihm einen völlig neuen Menschen gemacht. Was hat das mit uns noch einmal zu tun? Es gibt ja so ein sarkastisches Sprichwort mit Galgenhumor. Das heißt, du hast keine Chance, darum nutze sie. Genauso ist es beim Advent eben nicht. Dort haben wir eine echte Chance. Aber nutzen müssen wir sie trotzdem selbst. Das kann kein anderer Mensch für dich tun. Keiner kann dich dadurch diese Tür schubsen. Keiner kann dich zwingen, die Tür deines Herzens von innen zu öffnen. Bei Advent hast du wirklich eine echte Chance. Zachäus hat sich richtig entschieden. Petrus und viele andere haben sich richtig entschieden. Und das Angebot noch einmal zum Schluss. Kommet her zu mir alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nimm ihn als deinen Retter, als dein Heiland an. Dann wirst du echte und wirkliche Adventsfreude haben, die nicht von der Anzahl der Kerzen abhängt, nicht von der Größe des Adventskranzes oder von der Anzahl der Kekse, die darunter liegen, sondern dann hast du eine ganz andere Freude. Dann wirst du erleben, Jesus macht dein Leben neu. Und dieses Advent wünsche ich uns zwischen den beiden anderen. Amen.